Januar 2024 in Berlin. Der Karstadt an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. In dem Kaufhaus herrscht Chaos. Hunderte Menschen hetzen durch den Laden, drängeln an den Wühltischen, schnappen sich die letzten Schnäppchen. Überall hängen knallgelbe Sale-Schilder. Auf dem Boden verstreut sind zusammengeknüllte T-Shirts und einzelne Schuhe. An einer Glastheke steht ein Karstadt-Mitarbeiter Ende 50. Mit versteinertem Blick betrachtet er die Szenerie. 40 Jahre hat er in diesem Karstadt edle Uhren verkauft. Aber der alte Glanz des Kaufhauses ist längst verblasst. Er kann seine Trauer nicht mehr verbergen und muss sich eine Träne aus dem Auge wischen. Heute ist der letzte Tag dieser traditionsreichen Filiale.
Helmut!
Ah, Birgit, was machst du denn hier?
Na, ich musste mir doch die große Rabattschlacht ansehen.
Birgit ist eine ältere Dame, eine ehemalige Kollegin von ihm. Sie hat hier Anfang der 70er Jahre in der Dekoabteilung gearbeitet. Danach wurde sie Stammkundin.
Na, wie geht's?
Nicht so gut. Dieser Karstadt ist das älteste Kaufhaus Berlins. Vor 118 Jahren aufgemacht, hat zwei Weltkriege, das Wirtschaftswunder, die Wiedervereinigung, die 2000er, alles miterlebt. Dieser Karstadt war ein Symbol für Wohlstand und Konsum. Ein Stück deutsche Geschichte.
Er nimmt seine dünne Brille ab und wischt sich noch einmal unauffällig über die Augen. Und ein Stück meiner Geschichte.
Sehr traurig, dass jetzt Schluss ist. Ich habe diesem René Benko ja nie vertraut. Ich habe von Anfang an gesehen, dass das wieder so ein Immobilienhai ist. Und jetzt ist er pleite.
Ach, der Benko war nur der letzte Sargnagel. Seit 20 Jahren wird Karstadt schon ausgeschlachtet. Erst vom grinsenden Mittelhoff, der dafür sogar in den Knast gewandert ist. Und jetzt von René Benko, dem Wunderwutzi aus Tirol. Karstadt wirklich retten wollen die alle nicht. Die beiden stehen inmitten der Überbleibsel eines deutschen Traditionskonzerns. Es gibt nur noch Reste zu kaufen. Rosa Pullis für 2 Euro oder Unterhosen in XXXL für 50 Cent. Trotzdem bilden sich lange Schlangen. Die beiden beobachten, wie eine Frau einen weißen Oberkörper aus Plastik an ihnen vorbeischleppt. Sogar die Schaufensterpuppen stehen zum Verkauf. Weißt du, was ironisch ist? So voll habe ich den Laden seit Jahren nicht gesehen. Jetzt, wo alles verramscht wird, kommen die Kunden plötzlich angerannt. Dann, um 14.30 Uhr, ist alles verkauft. Es ist vorbei. Der Karstadt schließt seine Glastüren für immer. Durch die spektakuläre Pleite von René Benko und seiner Signa Holding blickt auch Galeria Karstadt Kaufhof erneut in den Abgrund. Ihre leeren Kaufhäuser stehen jetzt mitten in den Fußgängerzonen wie Denkmäler für einen sterbenden Handelsgiganten. Dabei waren Karstadt und Kaufhof einst Symbole für eine Konsumrevolution, für Glanz und Glamour, für eine schillernde Welt des Wohlstands. Was ist also passiert, dass sie so tief gefallen sind? Ich bin Marc Benpuch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In vielen deutschen Innenstädten herrscht Leere. Die spektakuläre Pleite des Karstadt-Kaufhof-Eigentümers René Benko beherrscht die Schlagzeilen. Karstadt und Kaufhof, die von Benko zu einem Unternehmen fusioniert wurden, sind wieder mal pleite. Zum dritten Mal in 3 Jahren. Von 129 Filialen in Deutschland müssen 47 schließen. Und niemand weiß, ob nicht noch mehr folgen. Was ist passiert, dass Karstadt und Kaufhof von luxuriösen Einkaufstempeln in schillernden Innenstädten zu Sorgenkindern in der Fußgängerzone wurden? In unserer neuen 4-teiligen Serie tauchen wir ein in die Wunderwelt der Warenhäuser. Wir sind dabei, wie eine einfache Idee den Handel revolutioniert und daraus unglaubliche Konsumpaläste wachsen. Wie die Kaufhäuser Kinderaugen leuchten lassen, die Innenstädte beherrschen und zum Symbol für Konsum und Kapitalismus werden. Es geht um 150 Jahre deutsche Wirtschaftsgeschichte, Konsum und Kaiserreich, Zerstörung und Wiederaufbau, feindliche Übernahmen, grinsende Star-Manager und machthungrige Milliardärsfamilien. Es geht um den atemberaubenden Wettlauf zwischen Karstadt und Kaufhof und den tiefen Fall zweier Handelsgiganten. Und diese Geschichte beginnt vor fast 150 Jahren. Das ist Folge 1. Kathedralen des Konsums. ...1891 in Köln, in der Nähe des Doms. Auf der Hohe Straße, einer bekannten Einkaufsstraße, steht der 8-jährige Alfred Tietz im Textilgeschäft seines Vaters. Der Laden ist 180 Quadratmeter groß, holzvertäfelt und die Regale sind bis unter die Decke voll mit Stoffballen, Garn, Wollwaren und tausenden Knöpfen. 30 Verkäuferinnen laufen hektisch herum und bereiten alles vor, denn morgen ist die große Eröffnung. Dieses Geschäft wird die Grundlage sein für den späteren Kaufhof-Konzern. Aber noch steht in weißer Schrift an der Fassade Textilwaren Leonard Tietz. Der kleine Alfred betrachtet eine Auslage und streicht mit seinen Händen über ein Stück Seidenstoff. Alfred, bitte fass das nicht an. Leonard Tietz, sein Vater, ist ein großer Mann mit lockigen kurzen Haaren und einem dichten Vollbart.
Ja, Vater.
Mein Sohn, heute ist ein wichtiger Schritt für uns. Unser erster Laden in Köln. Das alles wirst du mal übernehmen. Deshalb ist es an der Zeit, dass du etwas über das Geschäft lernst. Leonard Tietz hat vor nur 2 Jahren seinen ersten Laden in Stralsund eröffnet und führt bereits über ein Dutzend Geschäfte. Um schneller expandieren zu können, ist er mit seiner Familie ins wirtschaftlich aufblühende Rheinland gezogen, nach Köln. Tietz verkauft ein breites Textilangebot zu sehr knapp kalkulierten Preisen. Und damit sich das rechnet, hat er ein für die damalige Zeit revolutionäres Konzept.
Du wirst morgen sehen, dass die Kölnerinnen und Kölner sich an unseren Laden erst gewöhnen müssen.
Denn wir machen 3 Dinge anders als alle anderen Geschäfte. Alfred, die musst du dir gut merken. Der kleine Alfred nickt fleißig.
Erstens, wir haben keinen Kaufzwang. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz des Handels, dass wenn man ein Geschäft betritt, man auch etwas kaufen muss. Wir brechen diese Regel. Jeder kann hier hereinkommen und die Waren anschauen und anfassen. Wir bieten erstklassige Beratung und Service. Aber es wird niemand zum Kauf gedrängt.
Wieso nicht?
Die Leute sollen sich entspannen, sich erstmal in Ruhe alles angucken.
Dadurch kaufen sie eher und kommen auch gerne wieder.
Zweitens, bei uns gelten Festpreise. Hier.
Sein Vater nimmt das Stück Seide in die Hand und zeigt auf ein kleines Preisschild. Im traditionellen Einzelhandel werden die Preise nicht ausgewiesen. Interessiert sich jemand für ein Produkt, verhandeln die Verkäufer mit den Kunden abhängig davon, wie zahlungskräftig die aussehen. Das ist unangenehm und für beide Seiten sehr zeitraubend. Deshalb zeichnen wir an den Waren Festpreise aus. Und an denen gibt es nichts zu feilschen. Hast du das verstanden?
Der kleine Alfred nickt wieder.
Und drittens gilt bei uns die sofortige Barzahlung. Es ist seit Jahrhunderten üblich, bei Händlern anschreiben zu lassen und erst am Ende des Monats zu bezahlen. Unsere Preise sind aber knapp kalkuliert. Wir brauchen das Geld sofort, um damit wieder neue Waren zu bestellen. Das nennt man Liquidität. Deshalb nur Barzahlung.
Wieder schaut Alfred zu seinem Vater hoch und nickt fleißig.
Die Barzahlung werden viele Leute als sehr unhöflich und unangenehm empfinden. Um die Kundschaft dafür zu entschädigen, räumen wir ihnen dafür etwas ganz Besonderes ein. Ein Umtauschrecht. Innerhalb einiger Tage können die Kunden ohne Angabe von Gründen gekaufte Produkte zurückgeben.
Und wieso?
Weil wir auch damit die Bereitschaft erhöhen, dass die Leute spontan etwas kaufen.
Sein Vater dreht sich zu Alfred und fasst ihn an den Schultern.
Mein Sohn, es geht gerade erst richtig los. Die Leute fragen nach immer mehr unterschiedlichen Waren. Bald haben wir nicht nur Textilien, sondern auch Haushaltswaren, Lederwaren und vielleicht sogar Spielzeug im Sortiment.
Spielzeug? Für Kinder?
Ja, Spielzeug. Wir könnten bald das erste richtige Kaufhaus auf deutschem Boden sein mit mehreren Stockwerken. Und du wirst das eines Tages leiten.
Das Konzept von Leonhard Tietz schlägt im Rheinland hohe Wellen. Es ist die Zeit der Industrialisierung und der ersten Massenproduktion. Durch Festpreise, Barzahlung und Rückgaberecht kann Tietz alte Hürden im Einzelhandel abbauen und mehr Ware in weniger Zeit verkaufen. Er erweitert schnell sein Sortiment, expandiert in rasender Geschwindigkeit und beginnt, mehrstöckige Neubauten in Toplagen zu errichten. Die ersten Kaufhäuser. Die Kaufhäuser werden zum Verteiler der Massenproduktion und bringen eine Art Demokratisierung des Konsums. Jede und jeder darf sich in den Häusern unverbindlich umschauen, ob arm oder reich. Aber Leonhard Tietz im Westen ist nicht der einzige Kaufhauspionier in Deutschland. Sein Bruder Hermann Tietz gründet in Süddeutschland das spätere Hertie. Und in Norddeutschland expandiert sein größter Rivale, Rudolf Karstadt. Ab 1900 beginnt ein Wettbauen der Kaufhauskönige. Immer größer, höher, luxuriöser. Und nach 25 Jahren unglaublicher Expansion ist es für Leonhard Tietz und seinen Sohn Alfred an der Zeit, einen echten Konsumpalast zu bauen. Eine Demonstration ihrer Macht. ...1914 in Köln. In der Hohe Straße erstrahlt ein neues, gigantisches Kaufhaus von Tietz. Tausende hochmoderne elektrische Glühbirnen beleuchten die sonst dunkle Straße. Menschentrauben stehen an den Schaufenstern und bestaunen eine neuartige elektrische Spielzeugeisenbahn, die wie von selbst durch eine riesige Miniaturlandschaft fährt. Vor dem prachtvollen Eingang steht Alfred Tietz. Er ist inzwischen 31 Jahre alt und bereits im Vorstand der Leonhard Tietz AG, dem Kaufhausimperium seines Vaters. Alfred trägt streng gescheitelte Haare, einen dreiteiligen Anzug und schaut ungeduldig auf seine Taschenuhr. Bis ein Mann mit einem großen Fotoapparat auf ihn zukommt.
Guten Tag, Meier vom Kölner Lokalanzeiger. Ich bin hier für die Reportage. Alfred Tietz, sehr erfreut. Wirklich ein beeindruckendes Gebäude, das Ihr Vater und Sie hier gebaut haben.
Danke, wir haben kein Geld und keine Mühe gescheut. 6.700 Quadratmeter mitten in der Kölner Innenstadt. 3 Stockwerke unter der Erde, 5 Stockwerke über der Erde. Hier können Sie alles kaufen, was Sie sich vorstellen können. Aber gehen wir doch rein. Dann können Sie es mit eigenen Augen sehen.
Alfred führt den Reporter in die große Eingangshalle. Es herrscht reges Treiben. Hunderte Kundinnen und Kunden laufen umher. Dieses gigantische Kaufhaus wurde erst vor ein paar Tagen eröffnet und ist das neue Flaggschiff der Leonhard Tietz AG. Es ist das größte und modernste Kaufhaus in ganz Europa. Alfred führt den Reporter zu einem der 20 Aufzüge im Foyer. 4. Stock, bitte. Der Aufzugwärter in eleganter roter Uniform drückt einen Knopf und wie von Zauberhand fahren die beiden nach oben.
Dieser Personenfahrstuhl ist das Neueste vom Neuesten. Er läuft mit Wasserdruck, Geschwindigkeit 0,6 Meter pro Sekunde. Wahnsinn, was die Technik heute alles kann.
So, hier haben wir ein wenig mehr Ruhe. Was ist das für ein Raum? Vor den beiden erstreckt sich ein langgezogener, würdevoller Saal in einem diffusen Licht. Er wird getragen von monumentalen 6 Meter hohen Säulen. Die Wände sind mit Mahagoniholz verkleidet. In der Mitte steht eine Statue eines Löwen.
Das ist der Teppichsaal. Hier können unsere Kundinnen und Kunden Tausende der feinsten Teppiche erwerben. Sie werden eigens importiert. Aus Konstantinopel.
Alfred macht einige Schritte durch den Raum.
Jeder Raum in diesem Kaufhaus hat sein eigenes Konzept. Der Teppichraum ist orientalisch gehalten, mit warmen, dunklen Tönen. Die Kosmetikabteilung hingegen mutet eher feudal an, mit opulenten Bodenmosaiken. Dazu gibt es einen Speisesaal zur Stärkung, einen eigenen Friseur und so weiter und so fort. Sie sehen, der Ausflug in dieses Kaufhaus soll wie eine Art Reise sein, in ein Schloss oder in ungeahnte exotische Länder. Aber Sie wollen ja schon auch etwas verkaufen.
Sicher?
Alles ist so prachtvoll gestaltet, damit die Leute etwas kaufen, um damit ein Stück des Glanzes mit nach Hause zu nehmen. Beeindruckend. Aber kommen wir nun zum Höhepunkt des Hauses. Alfred führt den Reporter aus dem Teppichsaal durch die Möbelabteilung, bis sie an eine Balustrade kommen. Sie gibt den Blick frei auf einen riesigen, mehrstöckigen Lichthof in der Mitte des gigantischen Kaufhauses. Über dem Lichthof ruht eine tonnenschwere Glaskuppel. Unten auf dem Parkett tummeln sich Verkaufsstände mit hunderten neugierigen Kundinnen und Kunden. Alfred stellt sich an das Geländer. Der Lichthof ist das Herzstück. 4 Stockwerke hohe Säulen aus Arabescato-Marmor. Von namenhaften Kölner Künstlern mit Fresken verziert. Und 8 Tonnen schwere Kronleuchter sorgen für stimmungsvolles Licht. Der Reporter macht ein Foto und lässt den Raum kurz auf sich wirken. Dann wendet er sich wieder Alfred Tietz zu.
Ihr Kaufhaus hat wirklich etwas Sakrales. Fast wie eine Kathedrale des Konsums.
Wenn Sie es so ausdrücken wollen.
Aber ja. Dieses Haus ist das Lebenswerk meines Vaters. Und ich werde das Unternehmen bald übernehmen. Stellen Sie sich bitte neben die Säule. Ich mache ein Foto von Ihnen.
Das neue Tietz-Kaufhaus in Köln macht Schlagzeilen in ganz Europa. Auch Konkurrent Karstadt nimmt es sich zum Vorbild. Aber nur wenige Wochen nach der Eröffnung verstirbt Leonhard Tietz und übergibt das Unternehmen an seinen Sohn Alfred. Es beginnen die goldenen 20er. Und ein Boom der Kaufhäuser. Tietz erobert jetzt auch die Einkaufsstraßen in den mittelgroßen deutschen Städten wie Wuppertal, Mönchengladbach oder Koblenz. Er hat schnell 43 Standorte mit insgesamt 15.000 Angestellten. Und die beiden Rivalen Tietz und Karstadt schließen eine Vereinbarung. Tietz expandiert im Süden und Westen Deutschlands, Karstadt im Norden und Osten. Die Expansion der Kaufhäuser scheint unaufhaltsam. Doch der Prunk und Protz der 20er Jahre kommt zu einem jähen Ende mit der Weltwirtschaftskrise 1929. Die Deutschen können sich die Kaufhäuser nicht mehr leisten und der Absatz der Leonhard Tietz AG bricht massiv ein. Das Familienunternehmen kann nur überleben, indem es riesige Bankkredite aufnimmt. Bei der Commerzbank, der Deutschen Bank und der Dresdner Bank. Doch dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht. April 1933 in Köln. Alfred Tietz sitzt auf der Rückbank seines Automobils. Neben ihm sein Freund und Vorstandskollege Franz Baumann. Der Chauffeur fährt sie durch die Kölner Innenstadt. Alfred dreht sich zu Baumann und bemerkt den ernsten Ausdruck auf dem Gesicht seines Freundes. Sie haben gehört, dass gerade etwas Schreckliches passiert.
Verstehen Sie, Alfred. Mit Schlagstöcken.
Stopp. Halten Sie hier unauffällig. Sie kommen einige Meter vor dem Kaufhaus in der Hohe Straße zum Stehen. Die beiden beobachten den Eingang ihres Kaufhauses. Davor stehen ein Dutzend Männer in braunen SA-Uniformen und Hakenkreuzbinden. Auf die Schaufenster haben sie mit weißer Farbe Davidssterne geschmiert. Daneben steht: Deutsche kauft nicht bei Juden. Einer der Männer hebt seinen rechten Arm zum Hitlergruß. Alfred beobachtet, wie 2 Kundinnen aus seinem Geschäft kommen. Die Männer drangsalieren die Frauen. Alfred will aussteigen und einschreiten, aber sein Freund hält ihn fest.
Alfred, nicht! Die prügeln dich ins Krankenhaus.
Die SA-Männer lassen die Frauen passieren und stellen sich wieder vor den Eingang. Alfred nimmt seinen Hut vom Kopf und streicht sich über sein Kinn. Er und seine Familie sind jüdisch, genau wie sein Vorstandskollege Baumann. Seit Jahren sind sie antisemitischer Hetze ausgesetzt. Aber mit so etwas hat Alfred Tietz nicht gerechnet.
Seit wann geht das schon so?
Seit heute hat die NSDAP zum Boykott aller jüdischen Geschäfte aufgerufen. Bei anderen Läden haben sie sogar die Scheiben eingeworfen und die Angestellten bedroht.
Und die Polizei macht nichts.
Alfred, Hitler ist jetzt Kanzler. Und die SA schreckt vor nichts zurück. Vielleicht müssen wir bald das Land verlassen.
Ich kann nicht aus Köln weg.
Mein Geschäft ist hier. Mein Leben ist hier.
Ja, ich weiß. Aber Hitler bringt auch die Banken unter seine Kontrolle. Mit den Krediten, die wir aufnehmen mussten, werden die versuchen, uns aus dem Vorstand zu drängen. Alfred schaut aus dem Fenster. Dann wieder zu seinem Freund. Franz, lass den Vorstand zusammenkommen. Ich bin bereit, um mein Unternehmen zu kämpfen. In den folgenden Monaten setzen die Nationalsozialisten Tietz und seine Familie massiv unter Druck. Sie fordern, was sie Arisierung des Unternehmens nennen. Alfred Tietz und andere jüdische Vorstandsmitglieder sollen zurücktreten. Tietz muss sich entscheiden. Entweder er tritt zurück oder die Nationalsozialisten zerschlagen das ganze Unternehmen. ...1933 in Köln. Alfred Tietz steuert sein Automobil durch die Kölner Innenstadt. Heute fährt er selbst. Das Auto ist vollgepackt. Die Koffer stapeln sich auf dem Dach. Neben ihm sitzt seine Frau Margarete. Die Kinder haben sie bereits in Sicherheit gebracht.
Alfred, du hättest hier links gemusst. Was machst du? Wenn uns die SA erwischt, nehmen sie uns die Reisepässe ab.
Bevor wir gehen, will ich sie noch ein letztes Mal sehen.
Wen?
Die Hohe Straße. Ich habe diesen Laden mit meinen eigenen Händen aufgebaut und ich will sehen, was sie jetzt damit machen. Alfred biegt in die Straße ein. Aus der Entfernung sehen sie schon das gigantische Tietz-Kaufhaus. Aber von der monumentalen Fassade hängen jetzt meterlange Banner. Darauf sind Hakenkreuze. Alfred hält vor dem Eingang. Seine Frau und er steigen aus. Bei diesem Anblick schnürt sich ihm das Herz zusammen. Das Schild, das in meterhohen Buchstaben den Namen seines Vaters, Leonhard Tietz, an die Fassade schrieb, ist abmontiert. Stattdessen schrauben Handwerker dort gerade einen neuen Namen an.
Kaufhof?
Was für ein fantasieloser Name.
Nach 50 Jahren. Das Lebenswerk meines Vaters. Mein Lebenswerk. Unser Name. Einfach abmontiert. Margarete geht um das Auto herum und nimmt ihren Mann in den Arm.
Es tut mir leid, Alfred.
Sie umarmen sich einige Sekunden. Dann löst sich Margarete.
Wir müssen los, Alfred. Es ist Zeit zu gehen und ein neues Leben anzufangen.
Alfred Tietz wird vom NS-Regime dazu gezwungen, sein Unternehmen an die Deutsche Bank, die Commerzbank und die Dresdner Bank zu verkaufen. Weit unter Wert. Die Familie muss in die Niederlande fliehen, dann nach Palästina. Dort verstirbt Tietz 1941. Die Nazis wollen den jüdischen Namen loswerden und benennen die Leonhard Tietz AG um. In Westdeutsche Kaufhof AG. Die Tietz-Kaufhäuser sind am Ende. Den Namen Tietz haben die Nazis abmontiert. Aber das Lebenswerk von Leonhard und Alfred Tietz könnte das NS-Regime überleben. Bald wird der Wiederaufbau beginnen und ihre Kaufhäuser könnten dann in neuem Glanz erstrahlen. ...1932 in Berlin-Neukölln. Direkt am Hermannplatz thront ein gigantischer Bau aus Stahlbeton über Berlin. Im Stil des Empire State Building, 7 Stockwerke hoch, eine Fassade aus Muschelkalk, langgezogene vertikale Fenster, gekrönt von 2 70 Meter hohen Türmen. Auf den Türmen steht in dicken blauen Buchstaben Karstadt. Es ist das neue Flaggschiff des Konzerns. Und oben auf dem Dach ist ein großer Garten angelegt. Dort steht der 75-jährige Firmenpatriarch Josef Karstadt. Doch er stützt sich angeschlagen auf seinen Gehstock. Er dreht sich zu seinem jungen Assistenten.
Schade um den schönen Ausblick.
Ja, Herr Karstadt.
Er trägt einen Anzug, hat eine Glatze und einen gezwirbelten preußischen Schnauzbart. Während in Köln sein Konkurrent Alfred Tietz durch die Nazis enteignet wird, blickt zur selben Zeit Rudolf Karstadt in Berlin auf sein zerfallenes Imperium. Die glamourösen 20er sind vorbei. Hier auf der Dachterrasse spielten bis vor kurzem noch jeden Nachmittag hochkarätige Bands. Dazu tanzten hunderte Gäste.
Der Karstadt am Hermannplatz war eine Institution in Berlin. Jetzt herrscht hier gespenstische Ruhe. Sein Assistent macht einen Schritt auf Karstadt zu.
Sie können stolz sein auf das, was Sie geschaffen haben. Ja, ja, war viel Arbeit. Manchmal fragt man sich, wofür.
Josef Karstadt hat vor 50 Jahren in Wismar in Norddeutschland sein erstes Textilgeschäft eröffnet. Nur wenige Kilometer entfernt von seinem Konkurrenten Leonard Tietz. Da war er erst 25 Jahre alt. Auch Karstadt hat von Beginn an auf Festpreise, Barzahlung und Rückgaberecht gesetzt. Damit konnte er parallel zu Tietz sein Warenhausimperium in Nord- und Ostdeutschland aufbauen. Jetzt geht er einige Meter über die windige Terrasse.
Dieses Haus sollte mein Lebenswerk krönen. Mehrere 10.000 Kundinnen und Kunden am Tag, 4.000 Angestellte, einen eigenen U-Bahn-Eingang, das modernste Kaufhaus Europas.
Moderner als das von Leonard Tietz in Köln.
Mag sein. Aber es war Größenwahn.
Karstadt hatte seine Expansionspolitik durch gigantische Kredite finanziert, für die er persönlich haftete. Trotz der Wirtschaftskrise 1929 hat Karstadt noch dieses überdimensionierte Haus am Hermannplatz gebaut. Als der Umsatz dann einbrach und die Aktien in den Keller fielen, war das Unternehmen pleite, genauso wie sein Gründer. Dieses Kaufhaus am Hermannplatz musste nur 3 Jahre nach der Eröffnung den Betrieb vorerst einstellen und die Hälfte der Angestellten entlassen. Karstadt geht auf einen riesigen Pflanzkübel zu.
Jetzt ist dieses Kaufhaus zum Geisterhaus geworden. Hier, nicht mal die Pflanzen werden noch richtig gegossen.
Ich werde veranlassen, dass sich jemand um die Pflanzen kümmert.
Ach, das ist mir mittlerweile auch egal. Ich wollte nur noch ein letztes Mal die Aussicht als Eigentümer dieses Hauses genießen. Bringen Sie mich bitte zum Bahnhof.
Sehr wohl, Herr Karstadt. Darf ich fragen, wohin Sie fahren möchten?
Nach Schwerin, in meine Heimat. Nach 50 Jahren ist es mal Zeit für einen richtigen Urlaub.
Auch der Karstadt-Konzern wird 1933 von einem Konsortium aus Banken übernommen. Und Josef Karstadt zieht sich zurück. Kaufhof und Karstadt sind damit beide nicht mehr in der Hand der Gründerfamilien. Mit dem Beginn der NS-Diktatur beginnt auch für den Karstadt-Konzern eine schwierige Zeit. Das Flaggschiff am Hermannplatz eröffnet zwar wieder, muss aber bald auf Kriegsbetrieb umstellen. Die wenige verfügbare Ware wird nur noch gegen Bezugsscheine herausgegeben. Und wenige Jahre später, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, liegt ganz Deutschland in Trümmern. Ende 1945 in Berlin. Eine Frau mittleren Alters läuft durch die zerstörte Sonnenallee in Richtung Hermannplatz. Sie hat alles verloren. Der Karstadt ist ihre letzte Hoffnung. Doch dann biegt sie um die Ecke und lässt den Kopf verzweifelt hängen. Denn sie entdeckt das Karstadt-Gebäude oder was davon übrig geblieben ist. Vor ihr erstrecken sich 7000 Quadratmeter pure Zerstörung. Der ganze Block ist in Schutt und Asche gelegt, kein Stein mehr auf dem anderen. Doch dann entdeckt sie in Richtung Hasenheide einen kleinen, noch intakten Seitenflügel des ehemals monumentalen Karstadtbaus. Ihre Hoffnung wird wieder geweckt und die Frau läuft darauf zu, vorbei an Traktoren und Baggern, die in den Trümmern arbeiten. Sie geht hinein. In einem großen Raum stehen mehrere lange Tische aufgereiht. Darauf liegt Metallgeschirr. Wenig, aber immerhin etwas. Die Frau geht auf einen der Tische zu, an dem ein Verkäufer steht.
Willkommen bei Karstadt am Hermannplatz. Was kann ich für Sie tun?
Verkaufen Sie wieder?
Das tun wir, mein Fräulein.
Das ist sehr gut. Mein Haus wurde ausgebombt. Ich habe nicht mal mehr eine Tasse, aus der ich trinken kann.
Na, da sind Sie hier richtig.
Seit wann ist denn das Haus zerstört? Das stand doch vor ein paar Wochen noch.
Ja, dieser Karstadt hier wurde wie ein Wunder den ganzen Krieg von keinem Luftangriff getroffen. Und dann, 2 Tage vor Kriegsende, wird das ganze Gebäude von der SS gesprengt.
Warum das denn?
Damit die Russen nicht an die Lebensmittel im Keller rankommen. Sinnlose Zerstörung, sage ich Ihnen.
Und woher haben Sie die ganzen Sachen, die Sie verkaufen?
Naja, jetzt holen wir aus dem Keller, was noch zu holen ist. Und wir arbeiten alte Kriegsware um. Hier, letzte Woche war das noch ein Helm von der Wehrmacht. Jetzt ist es ein Kochtopf.
Was soll denn so ein Topf kosten?
50 Reichsmark.
Die habe ich nicht. Aber ich habe was Besseres. Zigaretten. Amerikanische.
Amerikanische? Darf ich eigentlich nicht nehmen.
Bitte. Ich habe nichts anderes.
Wissen Sie was? Wir Neuköllner müssen ja zusammenhalten. 4 Amerikanische und der Topf gehört Ihnen.
Abgemacht.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stehen sowohl Karstadt als auch Kaufhof vor einem Trümmerhaufen. Mehr als 30 der 45 Karstadt-Filialen sind entweder zerstört oder von der Sowjetunion enteignet. Kaufhof bleiben von ehemals 40 Filialen nur noch 5. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen die Kaufhäuser unermüdlich wieder auf. Und mit der Währungsreform 1948 haben die Menschen auch wieder frisches Geld. Die D-Mark. Das Geschäft kann also langsam wieder losgehen. ...1951 am Hermannplatz in Berlin. Der Platz ist voller Menschen. Der Verkehr ist bereits zum Erliegen gekommen. So groß ist der Ansturm für die große Wiedereröffnung des Karstadt am Hermannplatz. An der Fassade des noch erhaltenen Seitenflügels sind noch deutlich die Einschusslöcher zu erkennen. Aber daneben steht ein moderner, vierstöckiger Neubau mit großen Schaufenstern. In der Menschenmenge vor dem Haupteingang steht ein Paar. Sie warten hier seit über 2 Stunden.
Schön, dass hier endlich wieder ein Karstadt steht.
Naja, im Vergleich zu vor dem Krieg ist das Gebäude schon ein bisschen mickrig. Nur die Hälfte der Fläche, keine Türme und auch kein Dachgarten mehr.
Ach, jetzt sei nicht so. Die bauen ja noch mehr wieder auf. Guck mal da, die Kinder, wie süß.
Die Frau deutet auf ein Schaufenster einige Meter vor sich. Darin steht ein großer Berliner Bär als Kuscheltier. Umsäumt von hunderten Spielzeugen, Puppen, Kuscheltiere, sogar eine Seifenkiste. Vor dem Fenster steht ein Dutzend Kinder und drückt sich an dem Glas die Nasen platt.
Diese armen Kriegskinder haben noch nie so viel Spielzeug auf einem Haufen gesehen. Nach über 10 Jahren Armut und Zerstörung.
Ja, aber ist das nicht schön? Wo all die Jahre Schutt und Dreck lag, gibt es jetzt wieder die schönsten Sachen. Spielzeug, Seide, Schmuck.
Ja, das ist schon schön. Oh, ich glaube, es geht los.
Die beiden beobachten, wie eine Mitarbeiterin die Glastüren öffnet. Sofort entsteht aufgeregtes Gedränge. Die Menge setzt sich in Bewegung und auch das Paar drückt sich mit der Masse in den Laden. Kurz nachdem sie drin sind, schließt das Personal die Türen schon wieder. Der Laden ist voll. Der Karstadt sieht ganz anders aus als früher. Rolltreppen statt Fahrstühle, viel mehr moderne Spiegel und Glasvitrinen. Es herrscht Aufregung. Das Paar orientiert sich kurz in dem neuen Laden.
Schau mal, da gibt es Stoffe. Damit kann ich mir endlich ein schönes Kleid nähen. Los, los, dahin!
Die Frau zieht ihren Mann durch die aufgeregte Menge in die Stoffabteilung. Es wird geschubst und gedrängelt.
Schatz, drück nicht so!
Stoffe ab 98 Pfennig pro Meter!
Die Frau verliert ihren Mann im Gedränge und stürmt mit hunderten anderen auf die Stoffe zu. Die Leute halten ihre frisch gedruckten D-Mark-Scheine bereits aufgeregt in den Händen. Es sind dramatische Szenen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer werden belagert und mahnen die Menge zur Ruhe. Aber der Andrang ist so groß, dass das Personal auf die Verkaufstheken steigen muss, um nicht erdrückt zu werden. Von dort oben verkaufen sie die Stoffe in die Menge. Nach einigen Minuten findet auch die Frau ihren Mann wieder. Ihre Augen leuchten. Sie weint fast vor Freude. In den Händen hält sie ein einfaches Stück Stoff.
Hier, schau mal. Zitronengelb. Für ein Sommerkleid.
Nach den Jahren des Mangels und der Armut ist die Wiedereröffnung der Kaufhäuser für viele Deutsche ein emotionales Ereignis. Endlich gibt es wieder schöne Dinge zu kaufen. Und die Kaufhäuser, die von Leonhard Tietz und Rudolf Karstadt errichtet wurden, werden jetzt wieder aufgebaut. Tietz und Karstadt haben noch im Deutschen Kaiserreich 2 Handelsimperien errichtet und mit ihren opulenten Kaufhäusern die Innenstädte in ganz Deutschland geprägt. Sie haben den Einzelhandel revolutioniert und damit die Art des Einkaufens geschaffen, wie wir sie heute kennen. Nach Enteignung, Vertreibung und Zerstörung beginnt jetzt für Karstadt und Kaufhof das deutsche Wirtschaftswunder. Doch in ihrem scheinbar ewig währenden Erfolg werden die beiden Kaufhauskönigreiche eine erneute Revolution des Einzelhandels unterschätzen. Sie werden schneller als sie denken, wieder um ihr Überleben kämpfen müssen. In der nächsten Folge sind Karstadt und Kaufhof unter Druck durch die jungen, wilden Einzelhändler von der grünen Wiese. Der Großhändler Metro versucht, Kaufhof zu übernehmen. Ein Albtraum für die Kaufhofmanager der alten Schule. Und bei Karstadt hält sich ein Manager mit dem Spitznamen Gottvater mit allen Mitteln in seinem Chefsessel. Und er fädelt dabei einen verhängnisvollen Milliardendeal ein, der für Karstadt der Anfang vom Ende sein wird. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen, Karstadt gegen Kaufhof von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Kilian Mazurek hat diese Folge geschrieben. Für Studio J, Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Sufjan Auda und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery, Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.